Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo, ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Alex Demirovic. In dieser Episode behandeln wir das Buch von Alfred Sohn-Rethel, Geistige und körperliche Arbeit. Alfred Sohn-Rethel wurde am 4. Januar 1899 geboren und starb am 6. April 1990 in Bremen. Sein Vater war Maler und insgesamt war die Familie väterlicherseits sehr künstlerisch, eine Reihe von bekannten Malern. Er selbst ist in den ersten Jahren in Frankreich aufgewachsen, in Neuilly, und dann sind die Eltern mit ihm zurück nach Berlin, da sie verhindern wollten, insgesamt die Familie, dass er wie die anderen Männer seiner Familie eine künstlerische Laufbahn einschlägt, wurde er für einige Jahre weggegeben zu einem Freund der Familie, nämlich Ernst Pönsken, der einer der großen Stahlindustriellen Deutschlands war zu dieser Zeit. Von Pönsken bekam er dann, was Sohn-Rethel immer mal wieder in Gesprächen betont, auf seinen Wunsch hin die drei Bände des Kapitals, die er dann auch gleich gelesen hat. Und wie er sagt, Marxismus war seine Religion. Von der Seite seiner Mutter her war er verbunden mit dem großbürgerlichen Judentum Deutschlands, denn sie kam aus der Familie Oppenheimer und hatte Beziehungen zu Kreisen der Industrie und Hochfinanz. Alfred Sohn-Rethel sollte zunächst Chemiker werden. Er studierte Chemie und Ökonomie in Darmstadt. Ziel war, dass er in einem der Unternehmen arbeiten sollte, zu dem die Familie Zugang hatte, auch offensichtlich Eigentum besaß. Er wollte das aber nicht und ist dann nach Heidelberg gewechselt und hat dort Ökonomie, Philosophie, Geschichte und Soziologie, insbesondere bei Alfred Weber, studiert. 1921/22 ging er dann über zu Privatstudien zum Marxischen Kapital. Das ist interessant, weil er dann ironisch auf eine Äußerung von Alfred Weber Bezug nimmt, wonach Alfred Weber sagt, Sohn-Rethel spinnt mit dieser Grundidee, die er dann viele Jahre verfolgen sollte, nämlich, dass die Denkform aus der wahren Form abzuleiten sei. Das eigene intellektuelle Dasein über eine einzige Frage zu veräußern, das war eine Frage nach der Entstehung des abendländischen abstrakten Denkens. Also es war keine kleine Frage, die ihn beschäftigt hat, und er hat sich viele Jahrzehnte damit befasst und insofern könnte man sagen, viele Texte geschrieben, viele Exposés, aber dann am Ende ein großes Buch, nämlich Geistige und körperliche Arbeit, in dem die Quintessenz jahrzehntelanger Forschung enthalten ist. Alfred Sohn-Rethel, um noch ein bisschen in der Biografie fortzufahren, hat 1928 dann bei Emil Lederer in Heidelberg mit einer Kritik der Grenznutzentheorie promoviert und wurde dann berufstätig im Rahmen des Mitteldeutschen Wirtschaftstags. Es war de facto eine Art Hilfstätigkeit. Er schrieb da Berichte und diese Berichte führten dann auch zu einer, wie man sagen kann, ziemlich genauen Kenntnis der Haltung der deutschen Industrie zum deutschen Faschismus. Es gibt ein bisschen einen Streit darüber, ob Sohn-Rethel dann die Bedeutung dieses Wirtschaftstags überschätzt und insofern denkt, dass da zu viele Dinge von dort aus dann in Gang gebracht wurden. Jedenfalls war er zeitweise da relativ eng in den Debatten, ja, und konnte, worauf er durchaus stolz ist, auch Informationen, Analysen dann so verwenden, dass sie dann an die Zeitung der Kommunistischen Partei Deutschlands gelangte. In dieser Zeit nahm er auch Kontakt zu linkssozialistischen Widerstandsgruppen Neubeginn und Roter Stoßtrupp auf. 1936 ging er in die Emigration über die Schweiz und Frankreich, dann weiter nach Großbritannien. In Frankreich, in Paris, hatte er auch immer wieder Kontakt zu Theodor W. Adorno, Walter Benjamin. Er kannte sowieso beide, ja, aus einer Zeit, in der er aus Gründen des Geldmangels in Süditalien auf Caprio und in Positano lebte, bei eben Verwandten. Dort wohnte er und es gab dann eben gelegentliche Treffen auch mit Adorno, Bloch, Krakauer, Benjamin. Das führte auch dazu, dass er sein eigenes Projekt, muss man sagen, in der Nähe der kritischen Theorie sah und einige Exposés, also das vor allen Dingen Mitte der 30er Jahre, in dem er diesen Gedanken der Denkform und Warenform versucht hat zu entwickeln, die sind auch motiviert dadurch, dass er ein Stipendium des Instituts für Sozialforschung erhalten wollte. Dazu kam es nicht. Er ist der Ansicht, dass er da eigentlich ganz nah am Institut ist und in Überlegung von Horkheimer und Adorno. Wenn man es sich genauer betrachtet, kann man durchaus auch Zweifel haben, dass nämlich Horkheimer eher in die Richtung von Friedrich Engels ging, also die große Industrie, die Erkenntnisprozesse eben als industrielle Wissenschaftsprozesse betrachtete und sie nicht aus der wahren Form ableitete, sondern aus einer bestimmten Form von großtechnischer Arbeitsorganisation, während so ein Redl doch immer wieder diesen Versuch macht, das warenförmig zu bestimmen. So ein Redl lebte in England im Exil relativ arm, also er hatte kein größeres Einkommen. Er unterrichtete dann stundenweise Französisch. Seine Frau war Krankenschwester. Davon lebten sie beide. 1947 wurde er britischer Staatsbürger und schloss sich dann auch unmittelbar danach der Kommunistischen Partei Großbritanniens an, von deren Dogmatismus er dann doch ziemlich enttäuscht war. Das Buch Geistige und körperliche Arbeit wurde dann 1970 auf Deutsch veröffentlicht. Das ergab, wie er anekdotisch schildert, den Umstand, dass er bei der Beerdigung Adornos war und hinterher bei einem Gespräch mit Bloch, Gershom Scholem, Margarete von Brentano, Siegfried Unzelt das Gespräch auch auf sein Projekt kam. Und Unzelt ihn dann bat, ihm doch das Manuskript zu geistiger und körperlicher Arbeit zu geben, damit er es prüfen könne, ob er es veröffentlichen würde. Das Manuskript lag zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht vor und die nächsten Monate des Jahres 69 widmete dann so ein Redl der Arbeit an diesem Manuskript, das er Unzelt dann zum Jahresende gab und dann 1970 konnte es erscheinen und schlug dann, wie es heißt, eben auch ein, also wurde ziemlich rege rezipiert und das trug dann dazu bei, dass so ein Redl ja in einer gewissen Weise auch wiederentdeckt wurde oder erstmals entdeckt und er dann in Bremen für einige Jahre eine Gastprofessur erhielt und dort dann auch bis in die 80er Jahre hinein eine ordentliche Professur, also ab 1978. Das heißt, er hat dann mit diesem Projekt, was er über viele Jahre verfolgt hat, doch noch Aufmerksamkeit und Erfolg gehabt und hat auch zu einer Reihe von anregenden Diskussionen geführt, also Aufarbeitungen in seinem Sinne dann bei Richard Müller über Geld und Geist oder dann die Bemühungen am Institut für Sozialforschung, seine Überlegungen zu Produktions- und Marktökonomie auch fruchtbar zu machen. Das Projekt, das so ein Redl mit seinem Buch Geistige und körperliche Arbeit verfolgt, dieses Buch wurde von ihm in verschiedenen Versionen dann publiziert, also überarbeitet und dann erneut publiziert, geht um die Frage einer marxistischen Erkenntnistheorie. Er hält es für einen großen Verlust, dass es bei Marx um die Kritik der politischen Ökonomie ging, und das ist die Grundlage, aber dass Marx selbst nicht weiter zu einer Kritik der Erkenntnistheorie gekommen ist. Für ihn ist das die entscheidende Frage, nämlich, dass der Materialismus, also im Sinne der Marxischen Theorie, auch eine Erkenntnistheorie entwickeln muss, die in der Lage ist, Erkenntnisform, die Denkform, in denen wir denken, aus der wahren Form abzuleiten. damit hat er die Vorstellung, das ist ja auch kein ganz geringer philosophischer Anspruch, an die Tradition von Kant anzuschließen, nämlich an die Erkenntniskritik, die Kant in der Kritik der reinen Vernunft formuliert hat und in der es darum geht, eben Grundlagenbegriffe vernünftigen Denkens zu bestimmen, also die Bedingungen für unsere empirische Erkenntnis. Also wie können wir empirische Vorgänge erkennen? Und dazu brauchen wir Begriffe und Kant legt diese Begriffe eben in die Vernunft, in das Vernunftvermögen und macht daraus eben reine Vernunft. Und das sind solche Begriffe wie Raum, Zeit, Quantität, Qualität, Substanz, Akzidenz, Bewegung. Das ist das, was so ein Redl aufgreift. Das möchte er eben deutlich machen durch eine marxistische Analyse, dass diese Begriffe selbst historisch gedacht werden müssen. Also, dass es nicht reine Vernunft ist, sondern eine historische Vernunft, ein bestimmtes historisches Stadium, nicht des reinen Geistes, was dann eben immer bedeutet, es ist vorbehalten der geistigen Arbeit, getrennt von der körperlichen Arbeit. Und das ist die Kritik an Kant, nämlich zu sagen, Begriffe der reinen Vernunft heißt Begriffe, Verständnis von der Wirklichkeit zu haben, ohne sich auf Arbeit, auf arbeitende Menschen zu beziehen. Also glauben zu machen, dass es so etwas geben könnte, wie eben reine logische Begriffe, die sich in der Vernunft finden lassen, obwohl es dann de facto doch die sind, die eben dieses besondere Privileg der geistigen Arbeit haben. Für Sohn Redl ist diese Frage von großer theoretischer, aber eben auch politischer Bedeutung, weil er, wie ich finde, zu Recht darauf hinweist, dass ja die Frage von Sozialismus und Kommunismus bedeutet, gibt es dann so etwas wie eine reine Naturwissenschaft, eine Mathematik, eine Erkenntnisform, die überhaupt nicht verbunden ist mit kommunistischen Zielsetzungen. Ja, also das würde unter Umständen darauf hinauslaufen, dass eben nicht Sozialismus, Kommunismus kommt, sondern Technokratie, weil eben die gesellschaftlichen Prozesse bestimmt werden von den naturwissenschaftlich-mathematischen, exakten Wissenschaften, die eben besondere Anforderungen an die Gestaltung der Gesellschaft stellen. Und worum es so in Redl geht, ist eine Umkehrung, also die Unterordnung, wenn man so will, der naturwissenschaftlichen Erkenntnis unter den gesellschaftlichen Prozess. Das heißt, die Theorie, an der er arbeitet, ist eine, die sich bemüht, die Grundlagenbegriffe mathematisch-naturwissenschaftlicher Erkenntnis selber durch Gesellschaftstheorie zu erschließen. Man könnte jetzt an diesem Punkt sinnvollerweise ganz kurz auf Gramsci verweisen, der ja auch in diesen Jahren sehr an einer Frage der gesellschaftlichen Arbeitsteilung von Kopf und Hand interessiert war, also der gesellschaftlichen Arbeitsteilung von Kopf- und Handarbeit und auch die These vertritt, dass das eine der Grundlagen für Klassenbildung ist. Das Interessante ist, dass Gramsci eben anders als so ein Redl jetzt einen ganz anderen Weg geht, nämlich den der Hegemonietheorie. Demnach ist die Kopfarbeit etwas, was aus der Produktion hervorgeht. Es ist die Praxis der Organisation der Produktion durch eben diejenigen, die das Kommando über die Arbeit haben. Und diese Begriffe, die erforderlich sind, dieses Kommando über die Arbeit, also die alltägliche Organisations- und Kommandogewalt zu praktizieren, also bürgerliche Herrschaft auszuüben in den Betrieben, dass das eben verallgemeinert wird, auch auf den gesamten Bereich der Gesellschaft, sodass, wie Gramsci sagt, ganz im Anschluss an Marx, dass die bürgerliche Gesellschaft sich selbst ihre eigenen Grundlagen auch entwickelt in den Begriffen, die sie eben benötigt und in den Intellektuellen, die sie benötigt. Es sind dann ähnliche Sozialfiguren, wie auch Sohn Redl sie vor Augen hat, nämlich eben Ingenieure, Aber Gramsci betont, dass es sich hierbei bei geistiger Arbeit eben nicht nur um Naturwissenschaften oder Ingenieurwissenschaften geht, sondern eben auch um Ökonomie, Statistik, Literatur, Philosophie, Rechtswissenschaften, also Museumspraktiken, Medienarbeit. Also dass er ein sehr breites Spektrum von geistiger Arbeit in den Blick nimmt. Daran ist Sohn Rethel merkwürdigerweise gar nicht interessiert, sondern ihn interessiert es, man kann sagen, es ist ja auch in einer gewissen Weise ein harter Kern des Problems. Ihn interessiert eben tatsächlich diese mathematisierte Ingenieurwissenschaft. Und so sind auch seine Beispiele, wenn er dann historisch argumentiert, ausgelegt. Sein Argument, dass die Denkform von der wahren Form abzuleiten ist, erläutert er im ersten Teil des Buches sehr ausführlich. Es geht eben darum, analog zu Kant, wenn man so will, eine Synthesis der Gesellschaft zu entwickeln, die die Grundlage auch ist für die Synthesis der Begriffe. Also wie werden verschiedene empirische Phänomene unter einen Begriff gebracht? Das ist ja die Synthesis. Und was Sohn Rethel interessiert, bezogen auf die kapitalistische Gesellschaft, aber auf jede andere Form von Gesellschaft, nämlich wie werden die Menschen so in eine Beziehung miteinander gesetzt, dass sie eben gemeinsam Gesellschaft bilden und gesellschaftliche Arbeit füreinander leisten. In der kapitalistischen Gesellschaft ist es aus seiner Sicht eine besondere Herausforderung, weil ja die einzelnen Arbeiten zunächst mal privat vor sich hinarbeiten. Das heißt, es gibt erstmal so gesehen keine Synthese dieser verschiedenen Arbeiten, sondern es ist genau genommen so etwas wie Marktanarchie, also ein Solipsismus. Jeder arbeitet für sich allein. Und insofern muss dann diese Synthesis eben durch etwas Besonderes hergestellt werden. Er sucht diesen Weg eben in diesen Begriffen, die Marx in der Wertformanalyse, der Warenformanalyse zu Beginn des Kapitals, Band 1, entwickelt. Und darauf bezieht sich Sohn Rethel und wirft eben Marx vor, dass er zwar die Grundlage gelegt hat mit der Wertabstraktion, aber dass er nicht weit genug gegangen ist, also er versteht seinen eigenen Beitrag jetzt als eine Vertiefung der Wertformanalyse, die Marx da vorlegt. Das ist vielleicht ganz kurz zur Erinnerung, wir haben ja das hier im Podcast auch schon mal behandelt, diese Überlegung von Marx in Kapital Band 1, aber ganz kurz zur Erinnerung, Marx bezieht sich da auf den Begriff der Abstraktion oder betont den Begriff der Abstraktion und der Abstraktionskraft. Abstraktion bedeutet für ihn ein denkerischer Prozess. Es ist eine begriffliche Arbeit an anderen Begriffen, an Vorstellungen. Das heißt, wie er im Vorwort zum Kapital sagt, die Abstraktionskraft ersetzt das Mikroskop. Also, und das ist wichtig, weil Sohn Rethel der Ansicht ist, Marx beschränkt die Abstraktion auf einen Vorgang im Denken, im begrifflichen Operieren, während er selbst, Sohn Rethel, die Vorstellung hat, dass Abstraktionsprozesse sich in der Wirklichkeit vollziehen, nämlich in der Form des Austauschs und der Ware. Also wenn man an Wertabstraktion denkt und Ware, dann geht es bei Marx darum, dass die Ware Wert dadurch gewinnt, dass sie eben Ausdruck gelehrter menschlicher Arbeit schlechthin ist. Also die Analyse reduziert die konkrete Ware auf eine Wertabstraktion. Das heißt, jede nützliche Privatarbeit wird gleichsam neutralisiert, also verliert ihre Qualität mit Blick auf diese abstrakt menschliche Arbeit, die die einzelnen Waren überhaupt miteinander austauschbar machen. Es ist eine Abstraktion von der wirklichen Ungleichheit dieser sehr unterschiedlichen Waren. Sohn Rethel hat eine andere Vorstellung, wie schon gesagt, er hat die Vorstellung, dass es so etwas gibt wie einen abstraktifizierenden Vorgang, der von der Ware vom Tausch selbst vorgenommen wird. Und der Tausch stellt für ihn eben eine besondere Form der Abstraktifikation dar. Also ein Realprozess, der sich mit der Ware vollzieht, der von der Ware gewissermaßen selbst vorgenommen wird und der eben besondere allgemeine Begriffe konstituiert in einem Prozess, in dem dann eben Arbeit keine Rolle spielt. Das ist also nicht eine Vergesellschaftung durch Produktion, durch Arbeit, also nicht Synthesis durch Arbeit, sondern Synthesis durch Tausch. Und in dieser Tauschabstraktion, wie er das nennt, in einer Realabstraktion, gibt es formspezifische Merkmale für den Tausch und für die Ware. Und das, glaube ich, wichtigste Merkmal, was so ein Redl da festhalten will, ist, dass die Ware in dem Moment, wo sie für den Tausch gedacht ist, eben Zeit und Raum neutralisiert. Das heißt, jede Art von Veränderung von natürlichen Prozessen soll gleichsam, das ist natürlich eine Fiktion, gestoppt sein. Das heißt, man hat gleichsam immer die Vorstellung, wenn man mit einer Ware zu tun hat, dass sie wie zeitlos ist. Also er beschreibt es dann gar nicht weiter, aber man könnte es eigentlich kulturtheoretisch noch wirklich sehr schön weiter sich vorstellen, dass man ja oft die Vorstellung hat, man hat so eine Tasche oder ein Lebensmittel oder ein Buch und das ist jetzt eben in besonderer Weise unschuldig, noch nicht benutzt, niemand hat es in der Hand gehabt, es gibt keinen Gebrauch, keine zeitlichen Spuren daran, das Papier ist noch nicht vergilbt, der Umschlag noch nicht geknickt, noch nicht verkleckert, ein Kleidungsstück ist noch, ja, wie ganz neu und was so ein Redl eben zeigt, dass das eben eine Realabstraktion ist, die die Ware an ihrem eigenen Körper vollzieht und damit genau genommen die konkreten Gegebenheiten der Arbeit ausblendet. Also es entstehen dann eben diese Transzendentalien, also ganz im Sinne von Kant, also diese allgemeinsten Erkenntnisbegriffe, wie eben abstrakte Quantität, die Atomizität, also die Isoliertheit, die Einzelheit, die abstrakte Bewegung und dann eben der Widerspruch in der Ware selbst, also das, was er mit strikter Kausalität bezeichnet, dass es eben in der Ware selbst Prozesse der Veränderung gibt. Eben der Apfel fault auch dann, wenn er im Lebensmittelladen liegt. Ja, also die Prozesse hören nicht auf, aber es wird so suggeriert, dass solange der Tauschakt vorliegt, genau genommen alle zeitlich-räumlichen Gegebenheiten, natürliche Prozesse, Arbeitsprozesse, alle ausgeblendet sind. Das ist, ich glaube, im Wesentlichen das Relevante der Tauschabstraktion. Und diese reflektiert sich wiederum in der Geldform, im Geld, weil das Geld eben dann dieses Allgemeine der Austauschbarkeit gewährleistet und eben absieht von jeder Form von Qualität, von Arbeit und eben auch in der Art, wie dann auf Münzen Bezug genommen wird, dass eben die Münzen zwar einen Gebrauch haben, aber der Gebrauch an den Münzen getilgt werden muss, eben durch die politischen Instanzen, die eben die Münzen dann ersetzen müssen, wenn eben sie abgegriffen sind oder abgenutzt sind. Also wenn es noch Gold oder Silber waren, hat es ja auch ihren Wert vermindert. Aber dass es eben darum ging, auch da sozusagen die Reinheit der Kategorien zu sichern durch eben entsprechende politische Maßnahmen. Ja, im zweiten Teil seines Buches Gesellschaftliche Synthesis und Produktion behandelt so ein Redl vor allen Dingen den historischen Prozess dieser Abstraktifikation. Ich finde, das ist in dem Buch nicht immer so klar. Manchmal redet er davon, dass es schon seit 10.000 Jahren diese Warenform und Tauschabstraktion gibt. Dann geht er dem aber so ganz historisch nach. Dann hat man den Eindruck, es sind doch noch nicht so lange und nicht so große Zeiträume, über die er da genauer spricht, sondern sehr viel konkreter. Und worum es ihm geht, ist in diesem Fall die Unterscheidung von Produktionsgesellschaft und Aneignungsgesellschaft. Und Produktionsgesellschaft ist eben die, in der eben Arbeit die Form der Synthesis darstellt im Unterschied zu der Aneignungsgesellschaft, in der eben der Tausch vorkommt, also in der eben die Aneignung eines Gutes stattfindet vermittels des Tausches, also die Reziprozität der Tauschvorgänge, in denen jede Person als Eigentümerin anerkannt wird und dann eben den Austausch vornimmt. Das ist wichtig als ein Zwischenschritt für eine weitergehende Überlegung, nämlich die historische Veränderung der Praxis von Produktion und Aneignung, dass er nämlich die Überlegung anstellt, dass es bei Marx zwei Möglichkeiten gibt, den Übergang zu Sozialismus zu denken, nämlich am Ende des Kapitals die Vorstellung, dass eben durch zunehmende Kapitalakkumulation und Konzentration so etwas entsteht wie immer mehr Reichtum auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein immer größeres Maß an Armut. Und Sohn Rethel favorisiert offensichtlich eine zweite Version der Überlegungen von Marx, nämlich zu argumentieren, es kommt zu einem immer höheren Maß an Vergesellschaftung durch die Entfaltung der Arbeit und der technischen Mittel, diese Arbeit zu organisieren auf großformatigem Niveau. Das resultiert aus seinen Analysen, also Sohn Rethels Analysen der wissenschaftlichen Betriebsführung, also dabei beruft er sich stark auf die Überlegungen von Taylor, also das sogenannte wissenschaftliche Management forciert hat, was dann die Grundlage wurde, dann auch für die Fließfertigung bei der Automobilproduktion von Ford oder in der Fleischindustrie, dass man sagen kann, also hier findet ein hohes Maß von Vergesellschaftung statt der Arbeit. Und das ist für Sohn Rethel deswegen interessant, weil in dieser Aneignungsgesellschaft ja aus seiner Sicht die Grundlagenkategorien bedeuten, dass eben körperliche Arbeit gar nicht weiter zur Kenntnis genommen wird, ausgegrenzt wird. Das heißt, die Aneignungsgesellschaft stützt sich vor allen Dingen auf dieses abstrakte, naturwissenschaftlich-technische Wissen, ja, und die damit verbundene Lenkung der Produktion und die Verfügung über die körperliche Arbeit. Und das prägt sozusagen das Gesamte der Gesellschaft, dass ihre wesentlichen Begriffe bestimmt sind durch diese Abstraktion. Und was ihn jetzt interessiert, ist, dass durch die Prozesse des Kapitals seit, wie er sagt, etwa 1880, also mit der Monopolphase des Kapitalismus, so etwas wie eine Vergesellschaftung stattfindet, die eben so viel Arbeit hineinbringt in den Prozess und so viel Wissen auch bei den Lohnabhängigen, dass eben es, wie er wünscht und denkt und hofft, dass es eben möglich ist, zu so etwas kommt wie einer Zusammenführung von Kopf- und Handarbeit. Also, dass es möglich ist, dass praktisch da die Sozialisierungsgrundlagen gelegt werden für einen Übergang zum Sozialismus.
In einer klassenlosen Gesellschaft, in der Kopf und Hand nicht mehr geschieden sind, in der viel mehr Theorie und Praxis zusammenfallen, wäre die Wahrheit zeitgebundene Wahrheit, aber nicht mehr bloßer Erkenntniswert. Richtiges Bewusstsein setzt klassenlose Gesellschaft voraus. Die intellektuelle Selbstständigkeit des individuellen Geistesarbeiters, sein autonomer Intellekt, ist eine Wirkung des Tauschmechanismus, durch den der Mensch seine Herrschaft über den Gesellschaftsprozess verliert. Sein individueller Verstand geht dem Menschen auf als unentbehrliches Licht, um sich in einer verdunkelten Welt zu bewegen. Das Verstandeslicht der privaten Warenbesitzer vermag die Verdunkelung des gesellschaftlichen Seins nie zu beheben. Vernunft kann der Menschheit nur beschieden werden, wenn sie den Gesellschaftsprozess einbezieht in die Veränderung in einer Weise, dass die Scheidung von der manuellen Arbeit verschwindet.
Ja, zum Gespräch über das Buch von Sohn Redl, Geistige und körperliche Arbeit, begrüße ich heute Frank Engster. Hallo Frank.
Hallo Alex.
Ja, schön, dass du da bist. Du hast ja, wie ich finde, ziemlich viel zu ihm gearbeitet und publiziert. Also nach meinem Eindruck bist du einer derjenigen, die in den letzten Jahren da wirklich am engsten auch dran sind. Also es gibt in der Reihe der Helle Panke in den philosophischen Gesprächen einen Text von dir zu Sohn Redl. Es gibt dann in Historical Materialism vor einigen Nummern einen längeren Text von dir und es gibt die Dissertationsschrift Das Geld als Maß, Mittel und Methode 2011, in der du dich ja auch ausführlich mit Sohn Redl befasst. Wenn wir jetzt über Sohn Redl sprechen, dann ist es ja vielleicht nochmal interessant, bevor wir auf das Buch Geistige und körperliche Arbeit selber zu sprechen kommen, nochmal so ein bisschen breiter auszuholen, was er eigentlich so gemacht hat, weil er ist ja tatsächlich eher bekannt für dieses Hauptwerk. Dieses Hauptwerk liegt ja interessanterweise auch in mehreren Fassungen vor. Wie ist das aus deiner Sicht?
Ja, tatsächlich hat Sohn Redl, das sagt er selbst, Zeit seines Lebens eigentlich nur zwei große Ideen gehabt und die hat er von Anfang an bis zum Ende durchgehalten. Diese zwei Ideen konvergieren sogar, kann man sagen. Die eine ist die Idee, die in dem Buch besonders prominent behandelt wird. Diese Idee, dass das Kantsche Transzendentalsubjekt in der wahren Form steckt. Also diese Formel von Einheit von wahren Form und Denkform. Und die zweite Idee, die eben eigentlich eng damit zusammenhängt, die aber als eigenständige Idee für sich in Anspruch nimmt und die vor allem seine Frühschriften bestimmt hat, ist, dass es ein Übergreifen der Aneignungslogik über die Produktionslogik gibt. Und das ist natürlich in dieser Einheit von Warenform und Denkform nochmal präziser gefasst. Aber er macht aus diesem Primat der Aneignungslogik über die Produktionslogik eine regelrechte Geschichtsphilosophie auf und betrachtet verschiedene historische Epochen, im Grunde genommen von den Urgemeinschaften bis hin zu einer möglichen kommunistischen Gesellschaft.
Ja, das finde ich ja bei ihm selber so ein bisschen inkohärent, aber vielleicht sagst du kurz noch mal ein bisschen was zu dieser Aneignungsgesellschaft. Also das soll ja eigentlich eine Herstellung der Sozialbeziehungen eben über die Aneignung von Eigentum über Austausch darstellen? Also, ne, oder so muss man das ja verstehen. Ne?
Ja, dadurch, dass er eine regelrechte Geschichtsphilosophie ausmacht und die gesamte Menschheitsgeschichte daraufhin prüft, hat er natürlich unterschiedliche Konzeptionen. Und ganz vereinfacht gesagt, geht er davon aus, dass es ursprünglich sowas wie so eine organische oder spontane oder unmittelbare Einheit von Kopf- und Handarbeit gab. Und dann gab es so etwas wie einen Sündenfall. Mhm. Und das war die Spaltung der ursprünglichen Gemeinwesen in, vereinfacht gesagt, zwei Klassen. Die einen eignen an und die anderen produzieren. Ja. Also was bei Marx die ursprüngliche Akkumulation wäre, die Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln und der Beginn der kapitalistischen Ökonomie, das setzt bei Alfred Sohn Redl sehr viel früher an.
Ja, aber das ist doch ein rationales Argument. Also mir ist da selber nicht so richtig klar, wie man das weiter fassen muss, weil er das immer über die Warenform versucht abzuleiten. Das ist das, was ich so ein bisschen stoßend, irritierend finde. Aber man könnte ja sagen, klar, die Trennung von Kopf- und Handarbeit, die ist ja tatsächlich vorkapitalistisch. Die gibt es ja über die Jahrtausende hinweg und es gibt ja gute Gründe zu denken, dass das, was wir als zivilisatorische Texte finden, also philosophische Texte, also die theologischen Texte, dass das in hohem Maße eben Herrschaftstexte sind, also in denen Kategorien der Herrschenden gedacht und ausgearbeitet werden. Aristoteles, Platon, da sprechen sozusagen die Herrschenden mit sich selbst. Das ist ja eine ganz vernünftige Überlegung bei Sohn Redl, die er aber immer dann sozusagen zugunsten seiner Theorie wendet. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil man könnte ja sagen, vielleicht hat er einfach auch eine gute Theorie für dieses Phänomen. Ja? Also.
Na, er unterscheidet schon verschiedene Aneignungslogiken. Und worauf es ihm aber ankommt, ist, dass diese Aneignungslogik übergreift über die Art und Weise, wie die Menschen arbeiten und produzieren. Und er sagt jetzt nicht durchgängig, schon in den ursprünglichen Gemeinwesen hat es Tausch gegeben und damit ist schon die Warenform übergreifend gewesen für die Produktionslogik. Das sagt er, das hat schon eine spezifisch kapitalistische Ausformung. Aber es stimmt, er setzt diesen Warentausch schon an, spätestens in der griechischen Antike.
Genau, also es gibt diesen Wendepunkt mit der Erfindung der Geldmünze. Das war 700 vor unserer Zeitrechnung. Ne? Das ist ja für ihn so ein zentrales Merkmal, wie der Warentausch dann in reflexiv wird und sich ja die besondere Abstraktion in der Form der Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit eben sich sozusagen konsolidiert.
Ne? Genau. Aber wichtig ist, er sagt, das ist zwar der Ursprung, wo sowas wie abstraktes Denken anfängt, in der griechischen Philosophie, in der griechischen Antike, auch in bestimmten Konzeptionen des Politischen meinetwegen. Ja. Aber er sagt, zu diesem Zeitpunkt ist das eher eine Abspaltung. Also die geistige Arbeit, der Intellekt spaltet sich ab, er greift aber noch nicht auf die Produktion über. Schon gar nicht auf die, die auf Sklaverei zum Beispiel beruht. Und er sagt, dass der abgespaltene Intellekt übergreift auf die Produktion, das ist etwas, was erst in der kapitalistischen Warenproduktion anfängt. Und das ist auch etwas, was erst mit der neuzeitlichen Naturwissenschaft anfängt. Mhm. Dass dann der Produktionsprozess sozusagen verwissenschaftlicht wird. Und das ist dann natürlich besonders einschlägig im Taylorismus und im Fordismus. Damit hat er sich ja dann auch ein bisschen intensiver beschäftigt und damit haben auch die damaligen Debatten in den 70er Jahren in Deutschland, aber auch in Italien etwas anfangen können.
Lass uns noch mal ganz kurz auf diese Grundfrage. Im Prinzip von Marx her ist es ja eigentlich so, dass Marx sagen würde, es gibt eine Priorität der Produktionsverhältnisse. Die Produktionsverhältnisse bestimmen die technischen Entwicklungen, die Naturaneignungsprozesse, auch die gesellschaftliche Arbeitsteilung. Das ist ja von dort her bestimmt. Ja? Also insofern ist es ja interessant, wenn er sagt, nein, er will das andersrum betrachten. Ja? Also als Ergebnis von Aneignung. Ja? Und dann sind wir vielleicht genau bei dem Punkt, den du jetzt auch mit Verwissenschaftlichung ansprichst, dass er dann ja argumentiert, diese Bestimmung durch Aneignung, die funktioniert nicht mehr ab einer bestimmten technologischen Größenordnung, in der eben die Aneignungspraktiken über den Austausch am Markt eben nicht mehr die Größenordnung von komplexen Maschinensystemen, die eben eine bestimmte Größe von, also eine bestimmte Skala von Produkten hervorbringen müssen, nur weil sie nur dann kostengünstig herzustellen sind. Und wenn die an den Markt gebracht werden, dann müssen sie sehr billig sein und können aber eigentlich nicht in ausreichendem Maße verkauft werden. Ja? Also, und das heißt, die Produktion lohnt sich dann nicht mehr. Daraus entsteht für ihn so ein Konflikt zwischen Produktions- und Aneignungsökonomie.
Ja, ganz genau. Also da waren jetzt zwei wichtige Punkte drin. Diesen Primat der Aneignungslogik, den macht er vor allem stark in der Erkenntnistheorie, ein bisschen auch in der Ideologie. Und es ist eine Abgrenzung gegen die zu seiner Zeit vorherrschende, quasi offizielle Erkenntnistheorie des Marxismus-Leninismus gewesen. Also er sagt, die rationalen Erkenntnisformen und die Form neuzeitlicher Naturwissenschaft lassen sich nicht aus Arbeit und Produktion ableiten. Nicht auf empirischem Wege und auch nicht auf logischem Wege. Er sagt, es ist gerade die Abstraktion von Arbeit, von Produktion und von Gebrauchswert und der besonderen stofflichen Materialität der Ware, durch die diese Abstraktion in die Welt kommt. Und die greift dann wiederum über auf die Produktion und macht den Arbeits- und Produktionsprozess in gewisser Weise auch real abstrakt. Ne? Vor allem durch den Taylorismus und durch den Fordismus. Und er war natürlich, wenn er so eine Art Grundwiderspruch aufmacht zwischen Produktionslogik und Aneignungslogik, interessiert daran, zu welchen Widersprüchen und Konflikten kommt es da? Und da ist besonders interessant, er hat diesen Widerspruch zwischen einer eigentlich schon quasi sozialistisch vergesellschafteten Produktion und einer Aneignungslogik, die dazu nicht mehr passt, schon Anfang der 30er Jahre am Vorabend des Nationalsozialismus konstatiert und dann in seiner Faschismustheorie ausgearbeitet. Da sagt er, mit der Verwissenschaftlichung der Produktion und der Rationalisierung, besonders in der Schwerindustrie, hat eigentlich schon so etwas wie eine sozialistische Vergesellschaftung begonnen und zu der passt die marktförmige Aneignung nicht mehr. Und er hat gesagt, der Faschismus war ein Versuch, diesen Widerspruch zu lösen, aber dieser Versuch war von vornherein krisenhaft angelegt, weil der Staat sozusagen eingesprungen ist und ein neues Akkumulationsregime und Aneignungsregime geschaffen hat für diese eigentlich sozusagen am weitesten rationalisierten Teile der Industrie. Das ist ja so ein bisschen auch das, was dann in den 60er und 70er Jahren nochmal unter dieser monopolkapitalistischen Phase des Kapitalismus besprochen wurde. Du kennst dich bestimmt noch gut aus in diesen damaligen Debatten.
Da war ich ein ganz junger Dops, also davon kann nicht die Rede sein. Aber das ist ja die zentrale These, auch in der kritischen Theorie, dass eben tatsächlich mit dem Monopolkapitalismus ein Grad von Vergesellschaftung der Arbeit stattgefunden hat, die durch die Enge der kapitalistischen Produktionsverhältnisse nicht mehr zu bewältigen ist. Ja, also und deswegen eigentlich die Möglichkeit von Freiheit, ja, der Sprung ins Reich der Freiheit gegeben ist. Ja, und die Frage dann ja deswegen auch revolutionstheoretisch immer war, warum machen die Leute es nicht? Ja, also wenn doch sich die Prognose eigentlich erfüllt, dass eben dieser Schritt in die Freiheit denkbar ist. Und tatsächlich ist ja interessant, genau, wie weit war der Faschismus ein Beitrag zu einer bürgerlichen Strategie der Krisenauflösung oder Bewältigung durch eben eine gewaltige, unproduktive Form der Kapitalvernichtung. Oder Kapitalvernichtung ist immer unproduktiv, aber es ist Faschismus.
Genau, die Kapitalvernichtung ist dann das, was am Ende dabei rausgekommen ist. Er sagt, das war von Anfang an insofern angelegt, als...
Ja, hat ja früh die Kriegsdynamik beschrieben dann.
Er hat es sozusagen politisch beschreiben können, aber da war es evident. Ja. Was er geschafft hat, ist, dass er auch es ökonomisch versucht hat zu bestimmen. Und er hat gesagt, Faschismus ist ein Akkumulationsregime, das auf absoluter Mehrwertproduktion beruht und... Es ist ein Akkumulationsregime, das nicht reproduktive Güter produziert, also Panzer, Raketen und Soldaten.
Genau.
Und das ist sowohl der gebrauchswertigen Bestimmung auf Krieg ausgerichtet, als auch der tauschwertigen Bestimmung, weil es gar keinen Markt dafür gibt. Der Staat gibt den Auftrag, was der Staat selber abnehmen muss.
Ja.
Und er hat gesagt, eine Inwertsetzung kann dann nur durch einen imperialistischen Raubkrieg stattfinden. Der hat auch stattgefunden. Und der ist dann sozusagen die Kapitalvernichtung gewesen, und zwar beider Bestandteile. Also sowohl die ganzen Industrie, Infrastruktur, als auch das variable Kapital in Gestalt von Soldaten.
Ja, es ist ja jetzt erstaunlich, du hast es ja schon angedeutet, dass er mit dieser Annahme der Vergesellschaftung und dass die Aneignungsökonomie nicht mehr in der Lage ist, den Produktionsprozess, die Produktionsdynamik zu kontrollieren, zu beherrschen, weil... die Produktionsdynamik aufgrund der Entwicklung der Produktivkräfte selber so hohen Output erzielt, dass es eben nicht mehr, also eher marktgestaltend sein muss, als marktabhängig zu sein. Nun führt es ja bei ihm zu der These, dass das eigentlich schon den direkten Schritt in Sozialismus, Kommunismus ermöglicht. Ja, da wird auch deutlich, dass diese sehr abstrakten Überlegungen zu Tauschform, Wertform, Realabstraktion bei ihm dann übergehen in eine sehr weitreichende Beschreibung der Produktionsprozesse in den 60er und 70er Jahren und dass er da eine starke Aktualität auch der sozialistischen Debatte vor Augen hat. Da war er nicht alleine, das haben wir ja, das würde ich jetzt als Jüngerer sagen, haben wir ja alle so gesehen oder gehofft, ja, dass es eben tatsächlich viele Grundlagen gibt dafür. Aber wie plausibel ist das aus deiner Sicht?
Ich glaube, es ist plausibel innerhalb seiner Systematik, also innerhalb seiner Geschichtsphilosophie oder Geschichtstheologie, kann man sogar sagen.
Ja.
Und ich glaube, es unterscheidet sich aber sehr stark von den Hoffnungen, die zum Beispiel die kritische Theorie mit Produktivkraftentwicklung verbunden hatte. Weil auf Seiten der kritischen Theorie war ja eher die Hoffnung, dass mit dieser Entwicklung der Produktivkraft eigentlich so etwas wie eine Emanzipation auch von der Arbeit und von der Lohnarbeit möglich ist.
Ja.
Bei Sohn-Redl ist es aber eher eine Totalisierung der Produktion. Also er sagt, bisher waren die Gesellschaften immer synthetische Gesellschaften. Sie wurden über die Synthesis der Warenform synthetisch vergesellschaftet. Und er sagt, wenn die Produktionslogik sozusagen durch die Aneignungslogik so weit vergesellschaftet ist, verwissenschaftlicht und vergesellschaftet, dann ist sowas wie eine totale gesellschaftliche Synthesis möglich. Und die hat er sich aber tatsächlich im Arbeits- und Produktionsprozess vorgestellt. Und da war er eher, dann würde ich sagen, so in der Stoßrichtung eingestellt wie ein klassischer Marxist-Leninist der 50er, 60er, 70er Jahre.
Auch Pannekoek argumentiert so. Ne? Also auch die Rätedenker gehen ja auch so, dass sie sagen, letztlich ist Rätekommunismus so eine Art überall in Herrschaft betrieblicher Prozesse. Ja? Also das ist schon auch so ein bisschen eine enge Auffassung. Aber ich finde, darin steckt ja wirklich eine interessante Spannung, nämlich bis in die Frage, die heute diskutiert wird, Kritik der Arbeit oder mit Marx Arbeit als erstes Lebensbedürfnis. Ja? Also ich meine, also ne, wenn man auch denkt an diese Überlegung zur immateriellen Arbeit, dass man schon manchmal bei Postapokalypsen den Eindruck haben kann, dass es immer noch Prozesse der Aneignung der Natur durch Arbeit geben muss, scheint dann gar keine Rolle zu spielen. Und das wird bei ihm ja sehr, sehr stark. Also dass eben die Aneignung der Natur durch Arbeit eben auch eine ganz wissenschaftlich vermittelte Arbeit ist und alle qualifiziert sind, diese Arbeit auszuüben. Das, finde ich, ist eigentlich doch ein starkes Argument. Und du hast recht, in der älteren kritischen Theorie gibt es schon auch so ein bisschen eine Ablehnung dieser Vorstellung von am Ende ist dann Arbeit, ja, also dieses protestantische Motiv, ja, sozusagen. Also, und letztlich kann man schon den Eindruck gewinnen, Horkheimer und Adorno kraut es davor, ja, also, ne, und Marcuse, der dann auch eher das Spielerische betont, also eher weg von so einer Art von Arbeitsmythologie. Aber das ist ja, finde ich, eine interessante Spannung, weil ich glaube, beides hat ja viel Richtiges, ja.
Aber man muss sich immer klar machen, so ein Rethel wollte eine materialistische Erkenntnistheorie liefern, keine Kritik. Und die kritische Theorie war ja eigentlich eher interessiert, nicht an einer Erkenntnistheorie, sondern eher an einer Erkenntniskritik und an einer Ideologiekritik, einschließlich einer Kritik der neuzeitlichen Naturwissenschaft.
Ja.
Und so ein Rethel hat den universellen Anspruch der neuzeitlichen Naturwissenschaft gar nicht bestritten. Er hat ihn im Grunde genommen total emphatisch begrüßt. Das Einzige, was er ihr vorwirft, ist, dass sie sich keine Rechenschaft darüber ablegen kann, was ihre materiellen gesellschaftlichen Ursprünge sind und was ihre geschichtliche Herkunft ist.
Kurz mal, ich finde, es gibt doch eine große Überschneidung. Also ich finde, das ist eine gute Unterscheidung. Kritische Theorie, die nicht eine Erkenntnistheorie wollte. Ich glaube, Adorno hat so ein Projekt auch wirklich eher abgelehnt, ja, weil er das irgendwie für eine falsche philosophische Fragestellung gehalten hat. Und dass es ihm um eine Kritik der Kategorien ging, also eher so im Sinne auch von Marx, also dass die Kritik der Kategorien, in denen wir denken, eben auch eine Kritik am Ende sein muss der Verhältnisse, unter denen wir leben. Also dieser Zusammenhang. Aber das deckt sich ja in einer gewissen Weise auch wiederum mit dem Anspruch von so einem Rethel, oder? Wo man sagen kann, naja, in beiden Fällen geht es doch darum, die Grundkategorien, nach denen wir denken, in denen wir die Welt sehen, wie wir sie uns aneignen, dass das jeweils auch wirklich grundlegend in Frage gestellt werden muss. Und zwar auch gerade mit Hinblick auf die Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit. Ne? Also dass ja für Adorno gerade Hegel die besondere Verkörperung eines Denkers ist, der diese Trennung ja immer weiter in die Höhe treibt, ja, und alle Kategorien in Bewegung setzt, aber genau diese Grundlagen nicht in Bewegung bringt. Ne?
Dieses Bedürfnis nach einer Kritik der Kategorien von Naturwissenschaft oder auch der Kritik des deutschen Idealismus, Kant, Hegel, das haben beide gemeinsam. Wo sie dann aber tatsächlich getrennter Wege gehen, ist, dass so ein Rethel nicht nur den Geltungsanspruch der neuzeitlichen Naturwissenschaft emphatisch begrüßt, er begrüßt auch explizit, dass dadurch eine Verwissenschaftlichung der Produktion ist. Er kritisiert gar nicht den Taylorismus, er kritisiert gar nicht den Fordismus, sondern er sagt in gewisser Weise, das sind so notwendige Durchgangsstadien, ganz ähnlich wie der klassische Marxismus, auf dem Weg zu einer immer verwissenschaftlicheren Produktionsweise. Und darin hat er emphatische Hoffnung gesteckt. Und das ist ja tatsächlich ein Unterschied zur kritischen Theorie und es ist auch ein Unterschied zum damaligen Operaismus. Beim Postoperaismus sehe ich genau wie du wieder auch so eine emphatische Erwartung an die immaterielle Arbeit. Aber zwischen dem Operaismus und so ein Rethel hat es ein großes Missverständnis gegeben. Ich kann eine kleine Anekdote erzählen, ich glaube sie stimmt. Es gab eine italienische Ausgabe von geistiger und körperlicher Arbeit und Antonio Negri sollte dafür ein Vorwort schreiben. Und so ein Redler hat gesagt, er möchte dieses Vorwort nicht, weil es seine kritische Pointe sozusagen verfehlt. Die Operaisten waren interessiert an einer Kritik der damaligen Fabrikgesellschaft und haben versucht, das mit so einem Redl zu machen. So ein Redl begrüßt aber im Grunde genommen die Rationalisierung der Arbeit nach Maßgabe der Realabstraktion beziehungsweise Maßgabe der Naturwissenschaft, die ihren Ursprung in dieser Realabstraktion hat.
Ja, wobei das auch nicht so klar wird in den Argumenten. Also ja, ich teile das. Aber es wird auch nicht immer so klar, weil er sagt, ja, wenn die Arbeiter den Zugriff drauf haben. Und das wiederum ist etwas, was Adorno auch bezweifelt hätte, weil er hätte dann wahrscheinlich, also weil es so eine Identität einer Klasse unterstellt, ja, und dann die Frage ist, wollen wir denn, dass die Klasse immer weiter fortgeschrieben wird? Ich finde, das ist ein ganz, eigentlich auch ein bisschen gefährliches Argument von so einem Redl, weil sozusagen über die richtige Form der Wissenschaft und Technologie unterstellt er wiederum die richtige Existenzweise einer Arbeiterklasse, ja, die das beherrschen muss, ne? Und anstatt anzunehmen, dass es eigentlich mit der Vereinigung von Kopf- und Handarbeit auch letztlich zu, ja, wie kann man sagen, zu einer Überwindung der Klasse kommt. Also, ne, wie Marx dann im Vorwort schreibt, ja, zum Kapital, das Proletariat löst sich auf, es kommt zur Menschheit. Es ist eher eine Menschheitskategorie, also was immer das dann im Einzelnen bedeutet, aber es ist weg von der Klasse.
Also er hat auf jeden Fall sozusagen in dieser, wenn man die Geschichtstheologie zu Ende denkt, ich hatte ja vorhin gesagt, bis hin zu einem möglichen Kommunismus, schon die Hoffnung gehabt, dass diese ganzen Trennungen dann ohnehin nichtig werden. Aneignungslogik, Produktionslogik vereinigen sich wieder. Und er hatte auch, da ist er vielleicht dann tatsächlich, wie du sagtest, näher an den Rätekommunisten gewesen, sowas wie eine Arbeiter-Selbstverwaltung. Im Blick, also dass die Arbeiter sowohl Kopfarbeiter als auch Handarbeiter sind oder dieser Gegensatz gar keinen richtigen Sinn mehr macht, in einer totalen gesellschaftlichen Synthesis.
Ja, so verstehe ich auch sein Beispiel mit dem Corporate Plan, also bei Lucas Aerospace, ja, also was uns ja damals alle, ich meine, total begeistert hat, dass man das Gefühl hat, da kommt etwas zusammen, nämlich Ingenieurwissenschaften und Arbeiter, und die Arbeiter bringen mit den Ingenieuren zusammen ein Wissen und eine handwerkliche Fähigkeit zusammen für völlig neue Produkte, Materialien, die verbaut werden, und Perspektiven. Die haben ja innerhalb kurzer Zeit mehrere Dutzend neue Produkte gemeinsam entwickelt, die ja auch so gesehen in den Terms marktfähig gewesen wären. Und das erklärt mir auch ein bisschen, also was ich eigentlich auch teilen würde, dass es richtig ist, nicht so naturwissenschaftskritisch zu sein, wie das in der älteren kritischen Theorie teilweise der Fall war. Interessanterweise auch in Hannover, ja, wo er ja dann, also er wurde ja auch schon sehr von Oskar Negt unterstützt, ja, aber dass man sagen kann, das ist ja wichtig, dass er da einen ganz neuen Zugang, ja, zu den Naturwissenschaften und so weiter gefunden hat. Mich hat bei geistiger Arbeit immer so ein bisschen bei diesem Buch, ich habe das auch vorhin angesprochen, gestört, dass er anders als Gramsci nur die Naturwissenschaften vor Augen hat. Ja, also nur die Ingenieurwissenschaften, ohne darauf eigentlich im Detail einzugehen. Und die anderen Praktiken, kulturellen Praktiken, also im Bereich, was weiß ich, der Musik, der Literatur, also die ja auch Formen von geistiger Herrschaft darstellen, ja, also die aber ja auch große Kultur hervorgebracht haben. Ja, also dass man da den Eindruck hat, das hat er gar nicht im Blick.
Das war im Grunde genommen auch richtig, denn wenn man sagt, der Realabstraktion entspricht sozusagen der universelle Geltungsanspruch der neuzeitlichen, rein quantifizierenden Naturwissenschaften, dann darf man das tatsächlich auch, glaube ich, nicht überstrapazieren. Es ist ja schon ein mächtiger Anspruch zu sagen, man kann der Naturwissenschaft ihre Geltungsform sozusagen über eine geschichtliche, historisch-materialistische Genesis irgendwie nachreichen. Wenn er das jetzt ausgedehnt hätte auf politische Arbeit, auf Pädagogik, auf Kultur, auf Ästhetik, das wäre wahrscheinlich dann tatsächlich ein bisschen endgültig überspannt gewesen.
Ja, das vielleicht. Andererseits ist es ja interessant, dass er immer wieder die Nähe zu Adorno gesucht und gefunden hat und Adorno ja genau programmatisch das versucht hat für den Bereich der Philosophie, der Musik, der Literatur. Ich finde, dass die, wenn man jetzt mal so will, die feministische und queere Forschungen zu Biologie, zu Naturwissenschaften, also Chemie, auch Mathematik, aber auch das, was Leute gemacht haben, die so konstruktivistisch denken wie Latour und so weiter. Man könnte ja diese Leute eigentlich so lesen, dass man sagt, die erfüllen genau den Anspruch, den so ein Redl formuliert hat, aber so ein Redl war eigentlich irgendwie immer noch so verhaftet in dieser kantianischen Transzendentalphilosophie. Und diese Leute, die teilweise gar keine Marxisten sind, die kommen viel näher an die konkreten Praktiken, wie sich Geltungsansprüche in Naturwissenschaften, in Biologie, in Physik, in Chemie und so weiter, wie die sich durchsetzen in ganz konkreten Praktiken von Laboren, Industrieprozessen, schulischen, akademischen Vermittlungsprozessen, dass man sagen kann, das ist eigentlich interessant, dass der Anspruch, den so ein Redl da so, wie ich finde, sehr pointiert formuliert, in einer ganz anderen Theoriestrategie dann auf eine ganz gute Weise verfolgt wurde, so dass wir heute sagen würden, wir haben solche großen universalistischen Ansprüche an die Geltung von naturwissenschaftlichen Aussagen gar nicht mehr. Wenn wir wissen, dass die sowieso nur 15.000 Jahre Bestand hatten, ja, also dann hat man ja schon im Material sowas wie Naturgeschichte. Na, also historische Naturgesetze. Und dann wäre man, darf ich mal so ein bisschen paradox formulieren, dann wäre man eigentlich ganz nah bei Engels. Ja, also ne, wenn man sagen würde, ja, es gibt sowas wie eine Geschichte der Natur. Weißt du, und auch darin natürlich Umschläge.
Also ich glaube, du hast jetzt schon tatsächlich genau passend zu unserem Gespräch den Übergang zur Wirkungsgeschichte hergestellt. Denn genau das ist eigentlich übrig geblieben von so einem Redl. Also, was taugt der Begriff der Abstraktion oder der Realabstraktion, wenn man ihn nicht eng führt auf die Naturwissenschaften, sondern in andere Bereiche? Da muss man sich jetzt gar nicht auf geistige und körperliche Arbeit stützen oder auf die marxische Kritik der politischen Ökonomie. Aber da hat so ein Redl tatsächlich Wirkung entfaltet. Also in der Linguistik, bei solchen Sachen wie Latour, bei der Frage der immateriellen Arbeit, bei der Frage der Digitalisierung der Arbeit, die ja sozusagen eine Fortsetzung, könnte man so sagen, ne, zu Taylorismus, Fordismus, Digitalisierung, aber auch Ästhetik, Fragen des Rassismus, Feminismus. Überall da wird mehr oder weniger eng auf so ein Redl oder nur auf das Konzept der Realabstraktion zurückgegriffen. Und die Naturwissenschaft spielt tatsächlich in der Wirkungsgeschichte so der letzten 10, 15 Jahre, soweit ich sie mitkriege, praktisch überhaupt keine Rolle mehr.
Ja, als Althusserianer würde ich sagen, auch aus gutem Grund. Denn er will ja Realabstraktion zu einem wirklich realen Prozess machen. Ne? Und ich habe in meinem Vortrag ja Bezug genommen auf den Abstraktionsbegriff bei Marx, der sagt, ja, das ist die Abstraktion in unserer Theorie ersetzt das Mikroskop. Es ist ein Erkenntnisinstrument. Und so ein Redl will das Erkenntnisinstrument sozusagen in die Wirklichkeit selber verlagern. Und daraus, und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht eine Art scholastischer Trick ist. Also das meine ich jetzt nicht denunziatorisch, sondern dass er da Erkenntnis- und Wirklichkeitsprozesse sozusagen versucht, so aneinander anzunähern, dass man darüber so sprechen kann, wie wenn das eine Einheit wäre.
Ja, ich denke, dass dann aber die große Fragestellung, die er mal hatte und die ich retten würde, aufgegeben ist, warum wir als Marxisten historische Materialisten sind für die Geschichte des Menschen, aber warum wir in der Frage der Naturwissenschaft im Grunde genommen Idealisten sind.
Sagen, ja, das wollen wir nicht sagen.
Genau, und da hat er gesagt, also dass die naturwissenschaftliche Geltung universell ist, dass sie schon immer gegolten hat und womöglich auch im Kommunismus gegolten hat, das will ich ihr nicht bestreiten. Aber wie das möglich sein konnte, dass man diese Form der Erkenntnis gewonnen hat, warum das nicht schon, was weiß ich, in der Steinzeit möglich war, bei den Griechen möglich war, im Mittelalter war, das hat ihn interessiert. Und diese Frage, ich würde sagen, er hat sich zu der Mächtigkeit dieser Fragestellung in kein gutes Verhältnis setzen können.
Ja.
Aber das berührt nicht die Notwendigkeit dieser Fragestellung,
absolut,
die er aufgeworfen hat.
Nein, absolut einverstanden. Nein, deswegen ist es so ein bisschen bedauerlich, dass er nicht nochmal antworten könnte auf jemanden wie Donna Haraway. Eine Sozialistin, eine Queer-Feministin und die eben diese natürlichen Prozesse eben versucht, ganz materialistisch zur Geltung zu bringen. Okay, Frank.
Ich muss noch eine Sache sagen. Es gibt so einen Nachlass von so einem Redl, der soll jetzt über so ein Fundraising, es gibt auch einen Ort, der wird hier in die Berliner Akademie der Künste kommen
Und sprich ruhig mehr ins
Mikro.
Ach so,
ins Mikro,
nee, ich wollte nur fragen, ob das okay ist.
Sprich einfach. Ja. Ich sag's einfach und sie kann dann gucken, wie sie es reinschneidet. Mhm.
Okay,
ich kann natürlich auch erstmal Schluss sagen und dann sagen, vielleicht ist es geschickter. Ja, komm, ich finde, das sind große Fragen, die wir weiter im Blick haben sollten. Frank, vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch über diese unterschiedlichen Dimensionen des Werks von Sohn Rethel. Es ist aufregend und es wird auch weiterhin von Interesse sein, sein Werk zu verfolgen.
Genau, und vielleicht noch zum Abschluss, nachdem wir über die Wirkungsgeschichte gesprochen haben, es gibt auch einen Nachlass von Alfred Sohn Rethel. Das sind seine Bücher, in denen er Annotationen, Anmerkungen gemacht hat. Die sollen käuflich erworben werden. Dafür wird es ein Fundraising geben. Und da würde ich die Hörerinnen und Hörer bitten, einfach im Internet zu gucken, wo ein entsprechender Aufruf 2025 gestartet wird.
Hey, cool. Vielen Dank, Frank. Ja, vielen Dank nochmal fürs Kommen.
Vielen Dank, Alex.